Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Clemens Kolb.
Vergebung verpflichtet. Jetzt fühlt sich das manchmal ein bisschen komisch an. Verpflichtet, wie? Jesus hat doch alles getan. Was verpflichtet da noch? Und oft ist es doch auch so in Gemeinschaften, der Raum, wenn ich ein Problem habe mit jemandem oder ich bin sauer auf jemanden oder da ist etwas, das nicht geklärt ist zwischen jemandem und mir in der Gemeinschaft, dann ist der Raum ja so groß, dass der sich links hinsetzt und wenn ich sehe, wo der sitzt, dann setze ich mich entweder ganz hinten oder weit genug weg. Das heißt, man hat genug Platz, einem aus dem Weg zu gehen, ne? So die Verletzungen nicht direkt zu klären und anzusprechen. Schauen wir uns mal an, was Jesus dazu sagt. Jesus und seine Jünger, also der Bibeltext, um anzugucken, wo er steht, wo er eingebettet ist. Also Jesus war mit seinen Jüngern im Raum Kapernaum unterwegs, kurz nachdem sie in der Synagoge gewesen waren, waren dort unterwegs. Und dann so die Vorgeschichte, so ein bisschen, die Jünger stritten sich dann auch. Wer ist der Größte unter ihnen? Und dann erdet sie Jesus erstmal. Danach gibt es sowas wie eine Unterrichtseinheit für seine Jünger. Er nimmt sich Zeit, um auf gewisse Fragen einfach zu klären. Er erklärt ihm, wie sie sich vor Verführung hüten sollen. Er erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Dann erzählt er auch noch, wie sie einander in Gemeinschaft einander zurechtweisen und wie gemeinschaftliches Gebet aussehen soll. Diese ganzen Dinge erzählt er und dann steht er, dann tritt Petrus an ihn heran und stellt diese Frage zum Thema Vergebung. Und den Text lese ich euch vor. Da steht im Matthäus 16, meine ich, 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder und meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde er ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab doch etwas Geduld, ich will alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab doch etwas Geduld, ich will dir alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, »Was bist du doch für ein boshafter Mensch!« Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dann nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schuld zurückbezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jenen von euch behandeln, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Punkt 1, Vergebung verstehen, von Vers 21 bis 22. Petrus kommt zu Jesus und fragt ihn zu dem Thema Vergebung, ob es reichen würde, wenn er seinem Bruder 7-mal vergeben würde. Wir müssen verstehen, zu der damaligen Zeit unter den Pharisäern und Schriftgelehrten war gängig, dass er sagt, 3-mal ist genug. Also so die goldene Regel 3-mal und wenn der dann euch nochmal betrügt oder euch nochmal was antut, hey, dann lass ihn ziehen, der kann dir egal sein. Dann darfst du richtig wütend auf den sein, dann ist es nicht mehr dein Bruder. Bah. Und Petrus kommt und er kommt schon und sagt zu Jesus, weiß wahrscheinlich von Jesus, hey, Jesus hat immer so ein bisschen höheren Anspruch. Ich komme und sage, hey, wie wäre es mit 7-mal? Und ob das reichen würde? Jesus fordert dann auf und sagt dann, nein. Nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Jesus macht ihm hier sehr deutlich, nicht die 3-mal, die damals üblich sind, reichen aus, nicht die 7-mal, die du mir hier gerade anbietest, reichen aus, sondern eine weitaus größere Zahl sollen wir einander vergeben. Man könnte jetzt theoretisch sagen, Das ist eine Zahl, mit der man Strichliste immer noch fahren kann, ne? Da schreibt man den Namen rein, Peter, ich hoffe, es heißt keiner bei euch Peter, wenn doch, dann tut es mir leid, dass ich den Namen als Beispiel nehme. Er schreibt man Peter rein, okay, Peter war heute jähzornig zu mir, ungnädig, okay, gut, 1. Und dann macht man vielleicht noch Unterkategorien für die verschiedenen Dinge, dann hat man vielleicht noch mehr Chance mit dem anderen, gibt mehr Spielraum. Man könnte es ja machen, ne? Aber hat das Jesus so wirklich gemeint? Geht es darum, wie oft wir einander vergeben? In der Jungschar, in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst, wo auch ich früher durchgegangen bin, man sagt so, die christliche Karriereleiter durchgegangen ist, so dieses, da war dieses Beispiel für sich allein gestanden. Man hat darüber gesprochen, ja, du musst auf jeden Fall so oft vergeben, unzählbar oft. Aber warum? Und das gucken wir uns jetzt an. Kommen wir zu Punkt 2. Vergebung verschenkt. Vers 23 bis 27. Jesus erzählt den meisten eventuell bekannte Geschichte. Jeder von euch hat sie wenigstens einmal eventuell gehört. Wer nicht, schön, dass ihr da seid. Da ist ein König, der möchte gerne abrechnen. Also da kommt einer, der hat einen riesen Schuldenberg bei ihm. Man findet verschiedene Beträge, wenn man versucht, die Summe umzurechnen. Bei manchen ist es ein Millionenbetrag, bei anderen ein Milliardenbetrag. Sagen wir es mal so, für Normalos, wie es wir sind eventuell, ein Betrag, den wir unser Leben lang nicht zurückbezahlen können. Wahrscheinlich werden wir unser Leben lang nicht genug Geld verdienen, um auf diesen Betrag zu kommen, den er zurückbezahlen soll. Jetzt klingt das fast schon ein bisschen hart, was dann der König von ihm mit ihm vorhat. Ne? Er sagt, hey, ich verkaufe deine Frau, deine Kinder, dein Haus, dein Grundstück, ich verkaufe alles. Und dann stecke ich dich noch in den Knast und dann darfst du da drin so lang bleiben, bis du alle Schuld bezahlt hast. Kommt alles weg. Und dann kommt dieser Satz, den wir uns gleich mal merken. Da steht, der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig. Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der König sieht, was da geschieht, wie dieser Knecht vor ihm auf die Knie geht, um Aufschub bittet. Und das bewegt den König innerlich. Er hat Mitleid mit dem Mann. Und der König sagt nicht, ja, also dann hole ich jetzt meinen Schatzmeister und der macht mit dir einen Finanzplan, wie wir das in den nächsten 10 Jahren eventuell auch abstottern können. In Deutschland gibt es ja auch die Selbstinsolvenz, ne, Eigeninsolvenz, wie das auch immer heißt. Da wird dann ein großer Teil der Schulden erlassen, aber man muss dann über einen gewissen Zeitraum eine gewisse, wie soll man sagen, sparsam leben und ein großer Betrag vom Gehalt geht dann weg. Das gibt's auch. So hätte der König ja auch sagen können, ne? Wäre sein gutes Recht gewesen, war ja sein Geld. Aber in dem Beispiel, das Jesus hier erzählt, sagt er, nee, er erlässt ihm alles. Er sagt, ich will nichts von dir, ich erlasse dir alles. Du brauchst mir nichts mehr zu bezahlen. Um es mal so zu sagen, dieser Moment, den wir hier haben, das ist das Bild, das Jesus vorausschickt für jemanden, der vor Gott tritt und um Vergebung für seine Schuld bittet. Jeder von uns, der sein Leben Jesus schon gegeben hat, dem ging es genau schon so. Als wir erkannt haben, wir brauchen Jesus in unserem Leben, haben wir auch erkannt, welche Schuld wir in unserem Leben haben. Wir sind zu Jesus gegangen und haben, Jesus, vergib mir meine Schuld. Und wir haben erkannt, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist dieser Moment, den dieser Mann hier gerade durcherlebt, den Jesus als Beispiel heranzieht. Das ist das. Und dann sagt dieser König, dann sagt Gott zu uns, ich erlasse dir alle deine Schuld. Das ist der Moment vom Kreuz, wo Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, wo Gott sagt, ich erlasse dir deine Schuld. Da ist nichts mehr. Da ist kein Wiedergutmachungsplan oder kein, wie heile ich die Beziehung zwischen Gott und mir Plan. Nein, er vergibt uns. Er löscht die Schuld aus, die zwischen ihm und uns bisher gestanden hat. So ist es mit Gott. Gott ist der König und er möchte dir vergeben, er möchte uns vergeben. Er gab uns einen Ausweg, unsere Schuld, er gab uns eine Möglichkeit, er schuf eine Möglichkeit, dass wir unsere Schuld vor ihm bringen können. Das Erste muss uns klar sein, er ist der König. Hier in dieser Geschichte steht, der Knecht ging kniefällig vor ihm auf den Boden. Kniefällig. Wenn man vor einem König, wenn man die Bilder sieht, wenn einer vor dem König gegangen ist, dann hat man sich oft verneigt. Man hat ihm seinen blanken Nacken gezeigt. Das ist so dieser Moment, du kannst dein Schwert jetzt anlegen. Das spielt bei uns heutzutage keine Rolle mehr. In Japan würde das wahrscheinlich noch mehr eine Rolle spielen, aber hier bei uns ja gar nicht mehr. Aber wir müssen es verstehen, dieses kniefällig. Man hat sich seine schwächste Seite gezeigt. Er ordnet sich dem König komplett unter. Denn vor dem er steht, der ist König. Und das war ihm klar, dem Schuldner, diesem Knecht. Wir müssen uns erstmal unseren Stolz brechen und uns bewusst machen, vor wem wir eigentlich stehen. Wer ist Gott? Was hat er für uns getan? Was war er bereit zu opfern? Wen sendete er für uns? Das Zweite ist, wir müssen verstehen, dass wir ihm gegenüber in einer Schuld stehen. Bei der Bundeswehr gibt es das Wörtchen Bringschuld. Ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr und da wurde mir beigebracht, jeder Kamerad hat eine Bringschuld gegenüber dem anderen. Das heißt, wenn wir ins Gefecht gekommen wären, war ich Gott sei Dank nie. Und einer von meinen Kameraden wäre getroffen worden, hätte ich die Bringschuld, ihn zum Sanitäter zu bringen. Genauso wie er die Bringschuld hat für mich, mich zum Sanitäter zu bringen. Und so haben wir eine Bringschuld mit unserer Schuld vor Gott. Wir müssen ihm unsere Schuld bringen, die wir auf uns geladen haben. Das muss klar sein. Weil das sind die Dinge, die zwischen uns und ihm stehen, die unsere Beziehung zu ihm stören. Das Dritte ist, wir sollen ihn von Herzen und mit allem Ernst um Verzeihung bitten. Dann vergibt er uns, dann ist sein Zorn, und er ist zornig, aber er ist auch gnädig. Dann vergibt er uns gerne. Steht sogar drin, die, die Buße tun, also ein altes Wort, schönes altes Wort, die umkehren von den alten Wegen und sagen, Herr, vergib mir, ich will neue Wege einschlagen, Wege, die deinen Willen nachgehen. Die, die das tun, Buße, die, da wird Feste gefeiert im Himmel. Partyfeiern ist ein ernstzunehmendes Thema in der Bibel. Die feiern wegen Menschen, die ihre Schuld bekennen. Ist das nicht schön? Luther hat dazu auch mal eine Begrifflichkeit gepflegt. Buße ist ein fröhliches Geschäft. Um Vergebung bitten. Punkt 3. Vergebung vergessen. Vers 28 bis 30. Jetzt kommt dieser Knecht raus und ihm begegnet ein Mitknecht, also einer, der auf Augenhöhe mit ihm steht. Ein Gleichgesinnter. Doch auch hier ist auch ein Schuldverhältnis. Der Mitknecht schuldet dem Knecht, dem gerade eben ein Millionenbetrag vergeben wurde, erlassen wurde, dem ungefähr so 10.000 Euro. Das ist auch kein Pappenstiel. Das ist auch nicht wenig. 10.000 Euro, manchmal wäre ich froh um 10.000 Euro so. Ne? Jeder so, ja, das würde manchmal einiges erleichtern. Das ist ein Gebrauchtwagen, wenn das der eigene kaputt geht oder was weiß ich, auf den Zahnriemen gewechselt. Jetzt könnte man meinen, dass dieser eine Knecht, der gerade eben vom König kommt, dass der sagt, hey, 10.000 Euro, was ist das schon? Egal, ich habe gerade Millionen erlassen bekommen. Weißt du was, heute geht es mir so gut, ich nehme dich mit, wir trinken ein. Einfach, weil mir so viel erlassen wird. Mega cool. Und das mit dir, lass gut sein. Ist mir egal. Es spielt keine Rolle, zwischen dir und mir steht nichts. Hätte er tun können. Aber was macht er? Nein, da steht sogar erst ziemlich hart. Er packt ihn und würgt ihn. Und verlangt von dem Mitknecht, dass er jetzt sofort alles zu bezahlen hat. Könnt ihr euch den Moment vorstellen, der Knecht begegnet, er springt ihn an den Hals, wirkt ihn mit beiden Fingern und sagt, gib mir sofort mein Geld wieder. Und dann kommen wir zu dem Satz, den wir uns merken sollten. Sein Knecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Genau derselbe Satz. Da hätte es doch eigentlich bei dem anderen gerade klingeln sollen. So, den Moment kenne ich doch so, das so Déjà-vu-mäßig, so irgendwo kenne ich das. Vor 5 Minuten, jetzt, sorry. Komm, ich verheile dir deine Wunden. Das mit dem Würgen, tut mir leid, war ein bisschen überreagiert. Wäre ja eigentlich der Moment gewesen, ne? Nein, er schmeißt seinen Mitknecht ins Gefängnis und sagt ihm, du bleibst so lange da drin, bis du mir alles zurückgezahlt hast. Kein Finanzplan. Kein Schuldenerlass, keine Gnade. Sind wir nicht auch manchmal genauso? Wir entscheiden uns für ein Leben mit Jesus und uns wird klar, dass uns vergeben ist. Wir freuen uns daran. Alles, was uns Schuld geworden war, ist nun vorbei, weg, nicht mehr Existenz. Da gibt es nichts mehr, was uns von Gottes Seite vorgeworfen wird. Und dann schauen wir in unser Leben. Welche Dinge tragen wir mit uns rum? Jemand aus der Gemeinde wird schuldig an mir. Zum Beispiel, weil er mich belogen hat. Ich krieg's mit. Die Person beleidigt mich vielleicht auch, weil man Streit hat. Ein Gemeindeglied hat mir den Glauben abgesprochen, vielleicht auch, so wie der sich verhält. Ist. Bei uns in Schwaben sagt man, der glaubt nicht recht. Das ist ein seltsamer Glaube, man spricht ihm den Glauben ab. Jemand aus der Bibelstunde erzählt Geschichten über den anderen beim Bäcker. Und wenn man es beim Bäcker erzählt, dann weiß es bald der ganze Ort. Wir handeln einander ungerecht, weil die andere Nase des einen nicht passt oder weil man die Stimme von denen nicht hören kann. Oder wenn man sich mit dem unterhält, dann redet der die ganze Zeit ohne Punkt und Komma. Und dann, oh, furchtbar, dann gehe ich den Bibel aus, boah, das ist so nervig. Oh, der hat sich auch nett im Griff. Oder der Partner des einen begeht einen Seitensprung. Oder ist regelmäßig auf pornografischen Seiten und man bekommt es mit. Man kann seinen Partner nicht mehr vergeben. Oder der Leiter, dem man sein Kind anvertraut auf einer Jungschaft-Freizeit, fährt mit dem Kind, ist mit den Kindern unterwegs, fährt in eine Kurve und baut einen Unfall, weil er den Kindern zeigen will, wie toll er Auto fahren kann. Kinder sind tot. Der Fahrer überlebt. Oder eine Aufsichtsperson auch hier, der man die Kinder anvertraut, vergeht sich an den Kindern. Wie gehen wir damit um? Haben wir das Recht, hier zornig zu sein? Haben wir das Recht? Ich weiß nicht, wo ihr hier vielleicht in den Beispielen findet. Vielleicht findet ihr auch gar kein Beispiel. Ihr tragt eure eigene Geschichte. Oder ihr habt vielleicht schon selber auch noch was ihr in euch selber, dem eurem Bruder oder eurer Schwester vorwerft. Vielleicht geht euch gerade irgendwas durch den Kopf. Weswegen ihr dieser Person mit Vorbehalt begegnet oder sich wieder eine ähnliche Situation, wenn sich eine ähnliche Situation abzeichnet, man merkt, die Person, die tut wieder genau das Gleiche, geht man direkt in Abwehrhaltung, distanziert sich von ihr. Wie vorhin am Anfang gesagt, der Raum ist groß genug, um weit genug Abstand von der Person zu nehmen, die ich nicht leiden kann. Ne? Oder man hält sich von Events oder von Programmen fern, weil man sagt, boah, da kommt er, da habe ich keine Lust. Oder letzten Endes, vielleicht verlässt man sogar die Gemeinde. Weil man sagt, ja, mit dem komme ich nicht zurecht, da gehe ich lieber. Bevor ich mich mit dem versöhne, boah, der hat es nicht verdient, dass ihm vergeben wird. Prüft euch gern mal. Schaut in euer Herz, in eure Beziehung zwischen euch und euren Glaubensgeschwistern, euren Gemeindemitgliedern. Wie sieht's da aus? Wie oft feiert ihr Abendmahl, so im Schnitt? Einmal im Monat, so wie bei uns ungefähr. Einmal im Monat feiern und erinnert ihr euch daran, was euch Gutes getan wurde. Wir erinnern uns daran, dass euch vergeben wurde. Paulus sagt nicht ohne Grund im Korinther, hey, achte darauf, dass ihr das Abendmahl nicht unwürdig einnehmt. Wenn zwischen dir und deinem Bruder etwas steht, räum es aus. So viele Beispiele finden wir in der Bibel. An der Liebe untereinander soll man euch erkennen, nicht am Abstand, den man zueinander hat. Ich mache euch Mut hier, Versöhnung zu schaffen. Denn in der Versöhnung, da wird Jesus groß. Weil er uns vergeben hat. Und wenn wir vergeben, da wird er groß. Die Geschichte geht noch weiter. Vergebung verurteilt. Vers 31 bis 34. In Vers 31 steht, seine Mitknechte, wer das auch immer ist. Ich weiß nicht, wer das im Beispiel ist. Jesus gebraucht dieses Bild einfach, die Mitknechte. Sie sehen, was da vorgeht. Sie sehen den erbarmungslosen Umgang und bringen diese Sache vor dem König. Wie man so sagen könnte, jetzt wird er kurzer Prozess gemacht. Der König ruft diesen Knecht zu sich. Der König fragt nicht danach, was mit dem Mitknecht und mit dem Knecht, was der Mitknecht dem Knecht geschuldet hat. Er fragt nicht danach, ob der Knecht das Geld gebraucht hat oder nicht. Das ist nicht von Interesse für ihn. Der König macht erstmal klar, was er darüber denkt, was der Knecht ist. Und er sagt, du bist ein böser Knecht. Das ist ein hartes Urteil, oder? Er hat nur die Geschichte gehört. Und dann sagt er zu ihm, du bist ein böser Knecht. Dann erinnert ihn kurz, was sie ihm alles erlassen hat. Und er sagt, jene ganze Schuld. Du bist ein böser Knecht. Ich habe dir alles erlassen. Die ganze Schuld. Also alles hat er ihm erlassen, weil er der König, weil er den König darum gebeten hat. Deswegen war der König großherzig, gnädig. Und jetzt stellt er den Knecht eine Frage, worauf er keine Antwort erwartet. Solltest du nicht mit dem Mitknecht nicht auch so umgehen, wie ich mit dir umgegangen bin? Dann erst wird der Herr, der König, zornig, steht da. Er spricht Gericht über den Knecht. Er übergibt den erbarmungslosen Knecht seinen Folterern, bis er die Schuld, diesen Millionenbetrag, abbezahlt hat. Das ist ein bisschen krass, oder? Würde man jetzt sagen. Der Schluss so vom Text, oder? Schon ein bisschen hart so. Oh, wie kann der nur? Ist das derselbe Gott, von dem wir gerade sprechen? Ist das Thema, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist? Es wird immer noch mit uns auch so umgegangen? Ich habe mich doch für Jesus entschieden. Es wird hier sehr deutlich, was es bedeutet, wenn wir unversöhnlich sind, wenn wir auf unser Recht bestehen, in der Unversöhnlichkeit stehen zu bleiben, wenn wir uns weigern, dem anderen zu verzeihen. Kennt ihr das, wenn einer sagt, das hat er nicht verdient, dass ich dem vergebe? Das ist so schlimm, ich kann gar nicht. Nein, das ist so schlimm, ich will gar nicht. Gott kennt hier nichts. Ja, wir können uns für Jesus entschieden haben. Wir können das Geschenk der Gnade angenommen haben. Wir können an Gott glauben und unser Leben für Gott, für Jesus einsetzen. Wenn wir aber uns nicht versöhnen wollen, wenn wir dem anderen, was auch immer er oder sie uns angetan haben, sei es schlimm oder weniger schlimm, nicht vergeben wollen, so verlieren wir unseren Anspruch auf unser Seelenheil. Verlieren wir unseren Anspruch auf unser Recht, auf unser Erbe im Himmel. Wir haben Erbe im Himmel, darüber dürfen wir uns freuen, aber da kommt auch Verantwortung mit. Letzter Punkt, Punkt 5, Vergebung verpflichtet, Vers 35. Abschließend wird Jesus nochmal deutlich. Er kommt aus dem Gleichnis raus hinein in diese Welt und sagt, so, er macht einen Punkt dran. So, also, das ist die Konsequenz unseres harten Herzens. Wenn wir glauben, in unserer Wut, in unserem Frust, in unserem Willen, dem anderen nicht vergeben zu können oder zu wollen, oder wir sagen, er hätte es nicht verdient, so kann das nicht vergeben werden. Wo auch immer euch durch jemand Schaden zugefügt wurde oder ihr verletzt wurdet und wir nicht bereit sind zu vergeben, so hat das fatale Folgen für uns. So sind wir nicht mehr die Befreiten durch Christi Gnade, so sind wir die Schuldigwerden an Christi Gnade. Und wir richten uns selbst. Im selben Buch, in Matthäus 6, 14 bis 15, direkt nachdem Jesus seinen Jüngern zeigt, wie sie beten sollen, nach dem Vater unser, sagt er in Vers 14 und 15, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht angetan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott euch eure Schuld nicht vergeben. Und da gibt es noch mehr Stellen. Bei der Vergebung geht es aber nicht darum, dass wir die Wut verlieren oder dass wir uns besser fühlen. Man hört immer so, du musst vergeben, weil dann bleibst du auch gesund. Ich weiß, wo die Magenschmerzen herkommen, weil du bist gerade unversöhnlich. Vergib und es wird dir bald wieder besser gehen. Oder vergib und deine Kopfschmerzen gehen. Ja, das hat was mit der Körpersubstanz. Das macht was mit uns, wenn wir nicht vergeben. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das was mit dem Körper macht, wenn wir unversöhnlich sind. Weil unsere Seele in uns schreit. Man sagt, die Seele krankt. Das glaube ich schon. Aber ist das der Grund, warum wir vergeben sollen? Unserem Nächsten zu vergeben ist unsere Pflicht. Ich würde sagen, eine unserer heiligen Pflichten. Denn uns wurde auch vergeben. Jesus ging ans Kreuz. Jesus ging sterben. Jesus wurde für uns bestraft. Jesus wurde von Gott verlassen. Wegen unserer Schuld. Alle 4 Wochen erinnern uns ja dran. Und wir dürfen es feiern. Wir dürfen uns daran freuen. Jesus ging nicht ans Kreuz, dass wir weiter gnadenlos sind. Jesus ging nicht ans Kreuz dafür, dass wir weiter dem anderen alles aufrechnen und einander vorwerfen. Jesus ging ans Kreuz, machte für uns die Gnade groß, schuf Vergebung für unsere Schuld, dass auch wir Vergebung und gnädig sind. Dass wir Vergebung und Gnade leben. Um es mit Jesu Worten nochmal zu sagen, aus Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander wird man jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zu vergeben ist eins der größten Zeichen, weil wenn ich vergebe, komme ich dem anderen zuvor. Ich erwarte erstmal nicht, dass er sich verändert. Ja? Wie hat es Gott gemacht? Er hat nicht erwartet, dass er uns erstmal verändert, oder? Der ist uns zuvor gekommen. Er ist uns zuvor gekommen. Wenn ich zu jemandem gehe und sage, ich möchte dir vergeben, das, was du mir angetan hast, dann komme ich nicht mit dem gleichzeitigen Satz, aber nur, wenn du die nächsten Wochen das und das lässt und außerdem Das mit dem Geld kriegen wir noch geregelt, aber dann bin ich vielleicht bereit zu vergeben. Ne? Nee, Vergebung kommt ohne Erwartung. Und wenn so Gemeinschaft auch gelebt wird, einander aufeinander zugehen, die Dinge auszuräumen, die zwischen uns stehen, da entsteht was zwischen uns. Was Schönes, was Heiliges, was so gut ist, was Jesu Gnade repräsentiert. Schaff Versöhnung, wo noch Schmerz ist. Wenn du es alleine nicht schaffst, dann such dir jemand. Wir sind doch in eine Gemeinschaft gerufen, oder? In der Bibel steht drin, ihr seid in die Gemeinschaft gerufen. Wir sind ein Leib. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leidet der ganze Körper. Das kann doch nicht sein. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, hey, dann sucht euch einen Bruder oder eine Schwester, der ihr vertraut, mit der ihr über solche Sachen reden könnt. Und ich möchte euch Mut machen. Natürlich ist das ein Text, der erstmal wie ein Hammer ins Gesicht wirkt. Aber gleichzeitig ist es auch ein Text, der sagt, ich habe dir vergeben. Ich will dir vergeben. Aber hey, sei du genauso bereit zu vergeben. Es darf uns nicht kalt lassen, in einem unversöhnten Verhältnis zu unserem Nächsten zu stehen. Egal, was wir oder er sie uns angetan haben. Manchmal hilft es auch, und das ist vielleicht aus einer Erfahrung von jemandem, der mir erzählt hat, als praktisches Beispiel für euch, wenn ihr Dinge habt, die zwischen euch und jemandem stehen, dann räumt die aus. Also der Bekannte von mir, dem sein Sohn, der hat ihm so viel Schulden eingebracht, dass dem fast das Haus verloren gegangen wäre. Der hat fast alles verloren, wegen seinem Sohn. Und dann ist er zu einem Pfarrer gegangen und hat gesagt, was soll ich machen? Ich kann meinem Sohn nicht mehr begegnen. Immer wenn ich ihn sehe, dann streiten wir uns und ich hasse ihn. Ich bin wütend und zornig und immer wenn wir auf das Thema kommen mit dem Geld, dann kann ich nicht mehr. Und dann hat der Pfarrer gesagt, dann lass das Geld weg. Frag nicht mehr nach dem Geld. Frag nie wieder nach dem Geld. Und er hat ihm diese Tausende von Euro hat er ihm erlassen. Das ist so wie in dieser Geschichte. Und seitdem ist wieder Beziehung möglich von dem Vater. Es hat nicht den Sohn verändert. Es hat beim Sohn Eindruck geschindet und hat ihn zum Andenken angeregt. Aber dem Vater hat es nachhaltig verändert, auch in Beziehung mit anderen Menschen. Und da möchte ich euch Mut machen, nicht an dem Schmerz, sondern an dem Recht, das wir meinen zu haben, festzuhalten, sondern an der Gnade, die uns zuteil wurde, diese groß zu machen, in unserem Leben und dem Nächsten weiterzugeben. Amen.